Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher. Heute moderiere ich hier mit Leni.
Hallo. Leni.
Und wir haben jetzt zwei sehr spannende Gäste, nämlich Kim Theissen und Julian Jörsweg. Schön, dass ihr zwei hier seid.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich. Wir reden heute über eure Bundestagskandidatur. Und ich würde sagen, wollt ihr euch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin Kim Theissen, Fraktionsvorsitzende von den Grünen im Koblenzer Stadtrat und jetzt auch Direktkandidatin für den Wahlkreis Koblenz. Der besteht aus Koblenz, Teilen des Rhein-Lahn-Kreises und Teilen von Main-Koblenz.
Ich bin Julian Jörsweg. Ich komme aus Boppard, das liegt im Rhein-Hunsrück-Kreis. Ich bin dort im Kreistag Rhein-Hunsrück für die Grünen stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Bin außerdem auf Landesebene Mitglied im erweiterten Landesvorstand der Grünen Rheinland-Pfalz, bin Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen. Und ich kenne die auch im Bundestag, im Nachbarwahlkreis. Und das ist der Wahlkreis 200, Mosel-Rhein-Hunsrück, der umfasst die Landkreise Rhein-Hunsrück, Cochem-Zell und Teile von Bernkastel-Wittlich.
Über eure Kandidaturen, was damit alles zusammenhängt, was ihr euch so vornehmt, wo ihr kandidieren wollt und was da alles auf uns und euch zukommen wird, wollen wir heute in der Podcast-Folge reden. Aber Julian, du hattest vor kurzem gepostet ein schönes Format Entweder-Oder. Da habe ich ein bisschen Inspiration von genommen und damit wollen wir einsteigen anstatt unserer Schnellfragerunde heute.
Wir werden Traditionen gebrochen.
Ja, es tut mir leid. Aber es muss mal was Neues her. Es ist Zeit für was Neues. An alle GJler da draußen, es ist nicht Zeit für was Neues.
Wir haben keine Zeit für was Neues. Aber heute Entweder-Oder.
Also, arbeiten oder Couch, Julian?
Ich arbeite ja viel im Homeoffice. Ich würde sagen arbeiten, aber ich arbeite auch mal auf der Couch.
Ja, richtig. Das ist eine gute Antwort.
Also ich glaube, ich arbeite einfach so unheimlich viel, wenn man das Ehrenamt mit reinnimmt, dass ich echt, ich habe, als ich
du
mir
hast
die
gar
Fragen
keine
geguckt habe, doch, ich habe eine Couch, aber
wann hast du das letzte Mal lang da drauf gelegen?
Was heißt denn lang?
2 Stunden plus.
Na gut, das war tatsächlich wahrscheinlich diese Woche. Also
Couch.
Aber ich schätze die Zeit sehr wert auf der Couch, wenn man so viel immer unterwegs ist und arbeitet.
Dann als nächste Frage, Stadion oder Kino?
Ich glaube Stadion tatsächlich.
Also du musst das sagen, sonst ist dein Freund sauer auf dich.
Ja. Nein, aber es ist tatsächlich so, also so auf große Sportevents gehe ich schon gerne. So Größe TUS ab aufwärts, obwohl ich
das
ja
ist groß.
Nein, also ich gehe tatsächlich auf wirklich große gehe ich wirklich richtig gerne. Also das hat angefangen, als ich in den USA war tatsächlich, weil da bin ich immer gerne zum Basketball gegangen.
Das ist vergleichbar mit der TUS. Basketball in den USA und TUS Koblenz ist schon, schon ein Level.
Nein, also jetzt muss man ehrlicherweise...
Wenn der Christian hier den Podcast hört, Grüße, das ist ein Level.
NBA, TUS. Also ich weiß, mein Freund würde sich für die TUS entscheiden.
So, Julian, Stadion oder...
Ich gehe auch mit, Stadion. Ich bin früher super viel ins Kino gegangen. Da war ich so in deinem Alter, Leni. Jede Woche in die Sneak Preview gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist immer so ein Überraschungsfilm. Du gehst da rein, weißt nicht, was kommt. Das gibt's noch. Kann ich sehr empfehlen. Manchmal großartig, super Filme, Blockbuster. Manchmal absolut grottig. Man muss rausgehen.
Aber das sind die witzigsten.
Das sind eigentlich die witzigsten, ja. Vor allem, wenn man mit guten Leuten da ist.
Ja.
Aber wie gesagt, heute eher Stadion. Oberliga geht auch mal, wir waren ja neulich zusammen das DFB-Pokalspiel schauen hier auf dem Stadion Oberwerth, aber sonst auch gerne mal Richtung Bundesliga, ordentlicher Fußball.
Aber dann Mainz oder was ist dann der Verein?
Naja, ich bin ja Werder Bremen-Fan und das werde ich oft gefragt, wie kann das eigentlich sein? Und ich denke mal, naja, wäre ich jetzt Bayern-Fan oder Dortmund-Fan, würde ich mich das nicht fragen. Aber es gab mal eine Zeit, da hat Bremen verdammt guten Fußball gespielt, war deutscher Meister.
Das war vor Lenins Geburt.
Ja, das stimmt, vielleicht. Oder zumindest mal ganz früh in deinem Leben. Und
die hatten einen großartigen Spieler. Meister geworden? Jetzt kannst du zeigen, ob du wirklich Fan bist.
Ja, also die haben Double geholt 2004. Echt? Also sie sind deutscher Meister und DFB-Pokalsieger geworden.
Da gab es dich noch nicht. 2006.
September. Cool. Ja, da haben sie aber immer noch gespielt. Also auch da noch großartige Champions-League-Nächte und wirklich toller Fußball, großartige Spieler.
Da sieht man, wie alt der Julian ist, dass der das so aktiv miterlebt hat.
Ich bin so älter als du, fällt mir gerade
auf. Ich wollte 2004,
keine Details.
Da war auch EM 2004, ne?
Ja.
Da kann ich mich so ganz dunkel an die EM erinnern, aber das ist so, sind die ersten Fußballerinnerungen, die ich habe.
Ja, aber um zur Frage zurückzukommen, Stadion eher als Kino mittlerweile.
Okay. Stadt oder Land, Kim? Ah ne, Julian ist dran. Julian.
Ja, ich muss ja jetzt Land sagen, ne? Ich bin ja Dorfkind und ich kandidiere auch in einem super ländlichen Wahlkreis, aber natürlich habe ich auch Zeit meines Lebens in Städten verbracht, zum Studieren, zum Arbeiten und ich liebe das kulturelle Angebot der Städte, aber mich zieht es immer wieder aufs Land zurück, ne? Also die Lebensqualität, die Natur, das ist einfach für mich einfach großartig und deshalb bleibe ich beim Land.
Ja, dann bin ich mal der Gegensatz. Also nicht, dass ich Stadt sagen muss, aber ich habe ja quasi mein halbes Leben nicht in der Stadt gewohnt und bin dann vor ein bisschen mehr als mein halbes Leben.
Du wohnst
Leben.
Immer noch nicht in der Stadt, du wohnst in Metternich.
Doch, also ich wohne in Koblenz. Im Uni-Stadtteil wohne ich, ja. Nee, also ich habe ja vorher in Lahnstein gewohnt und bin auch in Bad Ems zur Schule gegangen. Das ist jetzt auch nicht super ländlich, ist ja schon ein bisschen städtisch geprägt. Aber ich muss schon sagen, Koblenz ist als Stadt schon wirklich echt toll und da hält nicht so viel mit.
Das stimmt.
Dann als nächste Frage, die als Grüner hoffentlich relativ einfach zu beantworten ist, Auto oder Bahn?
Jetzt hast du aber direkt Druck aufgebaut hier. Ne? Ich kann ja gar nichts anderes mehr sagen. Also,
tatsächlich, ich fahre super gerne Bahn bei langen Strecken. Also ich mag es wirklich richtig gerne, Bahn zu fahren, wenn man dann lesen kann. Und wir haben eben drüber gesprochen im Auto, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben zu lesen. Aber wenn man Bahn fährt, hat man Zeit zu lesen. Und deswegen
und du willst nicht mit der Kim Auto fahren und sie muss dabei etwas lesen. Das hatten wir letztens. Ihr war so, die hat mir fast ins Auto gekotzt.
Christoph hat so gesagt, kannst du mir das vorlesen? Und ich so, glaub, mir wird dann schlecht. Und dann hast du so angefangen und ich so,
Aber im Zufall geht das. Im Zufall kannst du lesen. Okay.
Ja. Da fährt ja auch kein Christopher. Genau, daran
lag's. Bin ich gefahren oder ist Lena gefahren?
Du bist gefahren. Ja. Lena hat dann übernommen beim Vorlesen.
Julian, Auto oder Bahn?
Ich gebe jetzt mal die Musterantwort. Ich bin natürlich heute mit dem Zug hergekommen. Ich bin Bahnfahrer, ich habe eine Bahncard. Ich bin sogar Mitglied im Fahrgastverband Pro Bahn. Also das Thema Bahn ist schon für mich wichtig. Ich fahre beruflich sehr viel Bahn und wir haben auch bei uns im Hunsrück so ein Reaktivierungsprojekt mit der Hunsrück-Querbahn, was mir sehr am Herzen liegt. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, ich fahre viel Auto in meinem Alltag, ne? Gerade ländlicher Raum. Ich wohne zwar an der Rheintrasse und kann super nach Koblenz oder Mainz mit dem Zug fahren, aber wenn es dann nach Emmelshausen geht, nach Simmern, ja, dann wird es dann schon schwieriger und da muss ich auch das Auto herhalten.
Aber ist ja auch die schönste Bahnstrecke, die es gibt, wenn ich im Mittelrhein her.
Richtig.
Gibt ja kaum was Schöneres als diese Bahnstrecke.
Das stimmt.
Und da sind wir auch dann auf dem Weg nach Mainz. Mainz oder Berlin?
Also ich habe mir ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil ich liebe wirklich Berlin. Also ich meine, wir wollen ja jetzt auch nach Berlin, von daher ist die Frage vermutlich bei uns beiden so ein bisschen in die Richtung. Aber ich bin richtig gerne in Berlin, auch urlaubsmäßig und deswegen Berlin, obwohl ich Mainz auch echt gerne mag.
Ja, schließe ich mich an. Ich würde sagen, Mainz ist eine großartige Stadt zum Leben, hohe Lebensqualität, super bodenständige Menschen, macht einfach Spaß, es ist eine junge Stadt, dynamische Stadt und zugleich nicht zu groß. Berlin ist halt schon verdammt groß, muss man sagen, also dauerhaft dort leben, gerade für mich als Dorfkind ist, glaube ich, herausfordernd, aber Berlin ist einfach, sag mal, zum Arbeiten, gerade wenn man in der Politik ist, ist natürlich the place to be, ne? Da passiert einfach alles. Berlin ist kulturell großartig, hat ganz viele verschiedene Szenen, ist super international, das fehlt mir oft mal so ein bisschen in Rheinland-Pfalz oder gerade auch in Mainz. Und ich kann hier ganz bewusst für den Bundestag und nicht für den Landtag und ich will nach Berlin und hoffe, dass es auch klappt.
Du bist aber jetzt schon öfter in Berlin, oder? Auch beruflich?
Genau, ich bin beruflich viel in Berlin, hatte auch schon vorher während meines Studiums Praktika da gemacht, für verschiedene Bundesministerien schon gearbeitet. Von daher kenne ich die Stadt schon ganz gut, aber trotzdem, ich sehe mich jetzt nicht den Rest meines Lebens in Berlin verbringen. Dafür bin ich, sag ich mal, auch zu sehr in Rheinland-Pfalz verwurzelt und wie gesagt auch ein Dorfkind.
Ich habe das letztens, Julian, ich kenne es schon ein bisschen jetzt und auch haben viel miteinander zu tun, aber ich wusste lange gar nicht, was du beruflich machst. Das habe ich schon mal gefragt. Geht vielleicht anderen auch so, deswegen vielleicht willst du da an dem Punkt kurz erklären, was du überhaupt beruflich machst. Ist ja für den oder die eine andere, die dich dann vielleicht wählen sollen, auch ganz interessant.
Ja, absolut. Also ich bin von Hause aus Betriebswirt, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, habe danach nach meinem Studium eine Zeit lang für verschiedene Ministerien gearbeitet, als Projektentwickler, vor allem für Digitalisierungsthemen und bin mittlerweile aber in der Startup-Branche aktiv. Und zwar bin ich Projektmanager für Klimatechnologie-Startups. Ich bin für eine Organisation tätig, die ist eine Tochter von der Deutschen Energieagentur. Der DENA sitzt eben auch in Berlin, aber ich bin quasi deutschlandweit unterwegs und auch tätig. Und in meiner täglichen Arbeit ist quasi die Aufgabe, mit diesen verschiedenen Technologie-Startups in Austausch zu gehen, zu gucken, was sind deren einzelnen Technologien, deren Herausforderungen, beispielsweise bei der Skalierung der Technologien, aber auch bei der Aufgabe, diese neuartigen Technologien aus der Forschung heraus in die Praxis zu bekommen. Und das ist unglaublich spannend, auch wenn man sich weltweit eben anschaut, was gerade passiert. Also fernab von Erneuerbaren sozusagen der nächste Schritt der grünen Technologien, also was Batteriespeicherung angeht, beispielsweise Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre etc. Das ist so mein täglich Brot, meine Themen, mit denen ich mich begeben darf. Und das macht sehr viel Spaß. Aber zugleich sehe ich einfach auch vieles, was zu tun ist in der Politik, um das letztlich von politischer Seite einfach auch zu mobilisieren.
Kim, willst du auch gerade erzählen, was du beruflich machst?
Ja, gerne. Also ich arbeite bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Also im grünen Kontext ist es tatsächlich so, dass das sehr viele Menschen kennen. Außerhalb der grünen Bubble kennen das sehr, sehr wenige. Also ganz früher war das mal die Bezirksregierung und dann hat sich Rheinland-Pfalz entschieden, sperrigere Namen zu geben. Und jetzt gibt es die SGD und die ADD. Und bei der SGD bin ich auch im Umweltrecht tätig, nämlich im Bodenschutzrecht. Und da beschäftige ich mich insbesondere mit den Auswirkungen des Klimawandels schon auf unsere Böden in Rheinland-Pfalz. Also viele Hangrutschungen, die es wirklich enorm gibt in den letzten Jahren. Also es ist unfassbar, was der Klimawandel bei uns vor Ort macht. Im Ahrtal waren wir zum Beispiel, also persönlich bin ich eher in den Trierer Kreisen, aber das war halt ein Riesenbereich, der uns natürlich beschäftigt hat, weil da total viele Hangrutschungen auch waren, aber auch Umweltverschmutzungen halt in Böden. Also wenn irgendwo PFAS ist zum Beispiel, ist dann so ein Begriff, der ja auch immer mal fällt, oder wenn irgendwo Benzin im Boden ist oder sowas, damit beschäftige ich mich dann beruflich, was das dann für Gesundheitsauswirkungen und sowas für die Menschen da vor Ort hat, wie können die Grundstücke weiter nutzen oder wie schützen wir unser Grundwasser, und auch das macht sehr, sehr viel Spaß und hat mich auch so ein bisschen geprägt, auch noch mehr in meinen grünen Themen tatsächlich.
Ja, super spannend, dass ihr auch beide beruflich was macht, was dann auch im weiteren oder auch im engeren Sinne was mit Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen und so weiter zu tun hat. Also wie du gerade gesagt hast, mit Sicherheit ein Grund, warum es euch ja noch zu den Grünen vielleicht verschlagen hat, aber eben auch ein Punkt, den ihr reinbringen könnt in eure Arbeit der Grünen, in die politische Arbeit.
Definitiv.
Darüber wollen wir heute auch sprechen und ich habe auch schon gesagt über eure Kandidaturen und da vielleicht vorab, es ist, und das kann ich aus unserer Arbeit hier vor Ort auch bestätigen, aktuell ja nicht unbedingt das Leichteste der Welt, ein Grüner zu sein, das vielleicht am Wohnzimmertisch auch zu sagen, wobei ich kann das bei mir ganz gut sagen, aber andere haben da vielleicht mehr Probleme mit. Worauf ich hinaus will, warum tut ihr euch jetzt an, für so ein Amt zu kandidieren, in so einen Wahlkampf zu gehen, wo alles um die Ampel eigentlich nur gefühlt Gegenwind erzeugt und ihr stellt euch voll in diesen Gegenwind rein? Warum tut ihr euch das an?
Weil ich es so wichtig finde, gerade jetzt. Also das ist ja auch so ein bisschen, was möchte man gerade vermitteln? Und ich glaube, dass es im Moment total wichtig ist, auch wieder grüne Werte den Menschen mitzugeben und zu vermitteln und dafür ernsthaft einzustehen. Und das möchte ich als Person tun, aber auch mit den Themen tun.
Ich würde es mal in zwei Teile gliedern. Der erste Punkt, ich will natürlich was verändern, klar. Ich sehe einfach die globalen Herausforderungen. Wir haben natürlich das Thema Klimawandel, Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und auch die Deglobalisierung. Also auch auf globaler Ebene sehen wir einfach, dass die Verhältnisse sich sehr, sehr stark verändern. Da will ich was dran ändern und ich sehe einfach, der größte Hebel ist in der Politik. In den Bundestag zu gehen und dort an den entscheidenden Gesetzen mitzuarbeiten, ist das, was ich machen möchte, um etwas wirklich auch zu verändern. Und der zweite Teil, auch in Bezug auf die konkrete Situation gerade, wir erleben einfach, dass gerade Konservative und Rechte Deutschland und alles im Alltag ständig schlecht reden. Also alles ist scheiße und alles wird schlecht gemacht und die Regierung, die Ampel sind an allem schuld. Und ja, vieles ist nicht gut gerade. Ja, es gibt berechtigte Sorgen und Ängste, aber es ist nicht so, dass alles schlecht ist und dass unsere Welt gerade kaputt ist oder auch die Ampel jetzt, sag ich mal, so viel schlecht gemacht hat in den letzten 3 Jahren. Gerade wenn man sich mal die vorherige Regierung anschaut und was da alles liegen gelassen wurde. Und da auch jetzt wirklich als Grüne aufzustehen, zu sagen, hey, wir sind die Partei, die Hoffnung gibt, die Zuversicht schafft, ja. Das ist mir wichtig. Ich will jetzt auch in dieser Zeit, wo alles schlecht geredet wird, einfach sagen, nee, Leute, so geht's nicht, sondern wir wollen was verändern, wir wollen positive Stimmung auch machen.
Das finde ich auch voll wichtig, weil es kann besser sein, ne? Also natürlich sind jetzt auch enorm viele Krisen auf kurze Zeit in Deutschland oder global auch gewesen, ne? Aber es kann auch besser werden und dafür haben wir Grüne auch sehr, sehr gute Ansätze.
Und dann lasst uns mit diesen Vorurteilen noch mal kurz aufräumen. Also das Erste, die Ampel bekommt nichts geschafft. Wie kann man das konkret widerlegen? Und das werdet ihr auch im Wahlkampf auch häufig tun müssen, befürchte ich.
Ja, soll ich mal anfangen und du ergänzt?
Kim, muss ich gerade sagen, die Kim hat halt geguckt, was hat der Julian für Stichworte sich gemacht? Ich bin so ein bisschen abgeguckt. Ich guck mal, wie viel der Julian geschrieben hat.
Nee, der Julian hat... Lässt das lang. Nee, gar nicht. Ich habe voll viel gestehen. Okay.
Ja, dann willst du auch anfangen, weil du jetzt einmal Streber spielen willst hier.
Nee, ich habe gedacht... Der Julian kann einfach ergänzen, weil...
Ich hack dann ab parallel.
Genau, weil ich habe so andersrum geschrieben.
Ich finde das schön, dass ihr euch vorbereitet habt auf diesen Podcast.
Und ich dachte, ich nehme so eher meine Themen und Julian nimmt dann vielleicht so ein paar seiner Themen
mit. Das streicht ja schon die Hälfte, ne?
Also ich nehme mal die Themen, die mich besonders gefreut haben. Und das war, auch wenn das jetzt mit auch bei Julian reinspielt, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja wirklich wahnsinnig schnell auch durch Robert vorangetrieben wurde. Und das ist wirklich unglaublich toll, dass wir das geschafft haben in Deutschland. So schnell einen Ausbau von erneuerbaren
Energien. Julian Zukunft. Streich.
Haken dran. Check. Nächste.
Und auch das merke ich tatsächlich beruflich, weil Windkraft ja jetzt auch bei der SGD genehmigt wird. Und ja, genau. Also es freut mich auf jeden Fall total, dass wir da auch einfach mal einen so großen Schritt vorangekommen sind, weil man wirklich in den Vorgängerregierungen gesehen hat, dass es sehr stark stagniert hat. Dann der Mindestlohn, der wurde erhöht, das hat mich auch total gefreut. Und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, jetzt eigentlich könnte Bina ja natürlich mehr dazu sagen und wäre heute eigentlich ja auch noch da gewesen, aber das hat mich total gefreut, dass es endlich in Deutschland ein modernes Gesetz dazu gibt, wie Menschen zu uns kommen können. Und das Wahlalter der EU-Wahl wurde gesenkt. Und das waren so die... und Selbstbestimmungsgesetz ist ja jetzt auch gerade quasi nur...
Gestern,
dass man es endlich ändern kann auch. Also das waren so die Sachen, wo ich mich so richtig gefreut habe und wo man so sagen kann, okay, ja, die Ampel war kommunikativ nicht immer auf der Höhe. Das kann man wohl so nennen. Aber... da sind schon richtig, richtig gute Dinge bei rausgekommen und insbesondere sind da richtig, richtig gute grüne Erfolge bei rausgekommen, weil Julian, das alles was? Unsere Handschrift war.
Voll. Hast du noch was Kim noch nicht aufgezählt hat?
Ganz viel. Das ist ganz lang. Aber ich will auch vorweg nochmal kurz was sagen. Also die Ampelkoalition ist ja im Herbst 2021 angetreten mit dem Anspruch, eine Fortschrittskoalition zu sein. Und jetzt kann man natürlich kritisch gucken, nach knapp 3 Jahren, naja, wie viel Fortschritt ist denn letztlich auch passiert? Und ich muss ja dazu sagen, es ist jetzt Samstag, der 2. November, noch steht die Ampelkoalition. Müssen wir mal schauen, wie lange es noch hält. Auch mit Blick auf die Bundestagswahl dann natürlich. Aber nein, also mein Resümee ist in Summe positiv. Ich sehe sehr, sehr viele Erfolge, wirklich auch grüne Erfolge. Und ich will jetzt nicht meine ganze Liste runterlesen, sondern ich will mal wirklich ein paar konkrete Punkte rausnehmen, die mir auch wirklich im Alltag auffallen. Ein erstes Beispiel, ich bin heute mit dem Zug gekommen, ich habe ein Deutschlandticket benutzt. Ja, also ich habe jetzt nicht eine Fahrkarte gelöst und ich habe jetzt auch keine Monatskarte, weil ich jetzt jeden Tag oder jede Woche immer verlässlich nach Koblenz fahre, sondern ich bin jemand, der einfach flexibel jeden Tag spontan schaut, fahre ich jetzt nach Koblenz, nach Mainz oder sonst wohin oder bin ich in einer Stadt wie Berlin und nehme schnell die Öffis und da ist das Deutschlandticket einfach eine unglaubliche Erleichterung, wirklich ein großer Grad an Freiheit für Menschen, die mobil sein möchten und die Einführung, die ja ursprünglich auf diesem 9-Euro-Ticket beruht hat, glaube ich, ist ein großer Erfolg, ein großer grüner Erfolg auch in der Mobilitätspolitik. Jetzt wird das D-Ticket ja leider etwas teurer, das finde ich sehr schade. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir Grünen einfach dabei bleiben und schauen, dass diese Preiserhöhungen sich jetzt nicht weiter fortsetzen. Da muss einfach ein Deckel drauf, das ist wichtig. Aber wenn ich jetzt weitergehe, beispielsweise in den Themen, das Thema Erneuerbare wurde ja genannt, ist ja ein Thema, was auch immens die Wirtschaft betrifft. Ne? Also wir sind jetzt quasi jetzt, wenn man sich den Strommix anschaut, bei über 60% Erneuerbare im Strommix. Also auch da ein großer Schritt in Richtung klimaneutrale Wirtschaft, die wir machen wollen. Aber die Wirtschaft hat natürlich auch im Alltag ganz, ganz viele Herausforderungen. Das Thema Fachkräfte wurde eben genannt, das ist ein großer Schritt nach vorne gemacht worden. Aber auch zum Beispiel beim Thema Bürokratieentlastungsgesetz, das wir jetzt hier mal als zweites nennen. Also wirklich konkrete Schritte auch der Bundesregierung, um Bürokratie abzubauen. Ansonsten, wenn man sich so ein bisschen in die einzelnen Branchen reingeht, ich weiß, bleib jetzt mal kurz beim Thema Wirtschaft, das ist eins, was mich auch viel beschäftigt im Alltag, zum Beispiel in die Startups, die man blickt. Es gab eine Startup-Strategie und die wurde jetzt echt schon auch wirklich größtenteils umgesetzt. Es gibt so ganz, ganz kleine Sachen, das wissen ganz viele nicht, aber zum Beispiel hat die Bundesregierung, die Vorgängerregierung einen großen Fonds aufgesetzt, den nannten sie damals den Deep Tech Fonds und die Ampel hat Folgendes gemacht, die haben aus dem Deep Tech Fonds einen Deep Tech and Climate Fonds gemacht, ja. Die haben quasi Leute eingestellt, die sich auskennen, NaturwissenschaftlerInnen und haben wirklich auch geschaut, okay, lass uns doch mal in Klima-Startups investieren mit öffentlichen Geldern. Super, super cool und auch wirklich großartiger Erfolg, was leider viel zu wenige wissen. Und ich glaube, wenn man sich diese Dinge mal anschaut, ich könnte jetzt noch weiterreden und das Thema Tierhaltungskennzeichnungsgesetz beispielsweise machen, die BAföG-Erhöhung, das Startchancenprogramm, das sind alles in allem Dinge, die betreffen nicht alle von uns, aber die Menschen, die sie betreffen, profitieren enorm davon. Und ich glaube, da einfach mehr Sichtbarkeit zu geben, das ist eine Aufgabe, die wir auch als Grüne haben, gerade mit Blick in den Wahlkampf.
Ihr habt völlig recht und man könnte die Liste weiter fortführen. Und dennoch, was bei den Männchen oft ankommt, ist, die blockieren sich doch nur gegenseitig. Die Grünen blockieren die FDP blockiert die Grünen, die SPD macht auch irgendwie nichts. Was kann man dem entgegenstellen? Oder ist das so, dass es eine reine Blockade-Ampel ist aktuell?
Also ich bin etwas zwiegespalten. Bei dir stand ja so drauf, die Grünen blockieren alles. Da hätte ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. ja, also es ist ja natürlich schon so, dass das bei vielen Leuten ankommt und dass natürlich auch viele Dinge öffentlich besprochen werden, die vielleicht nicht unbedingt öffentlich besprochen werden sollten. Und da ist es natürlich schon so, dass man sehr, sehr oft merkt, dass auch die FDP sehr, sehr stark auch gegen Projekte von uns geht. Aber ja, blockieren, wir hatten ja auch zum Beispiel den Vorwurf von der CDU, dass die Grünen die Blockierer der Asylwende oder wie auch immer sie es genannt haben.
Der Hemmschuh der Asylwende,
ja. Oder der Asylpolitik, ja. Ja, also
Josef Oster.
Da haben wir vielleicht blockiert sehr zu Recht, meiner Meinung nach. Also man blockieren heißt ja auch nicht, dass das per se schlecht ist, aber man sollte halt Dinge intern ausverhandeln und dann mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit kommen, so dass man sich nicht quasi in der Öffentlichkeit darüber streitet, was man vielleicht nochmal überarbeiten müsste oder sowas.
Volle Zustimmung. Ich glaube, das große Problem der Ampelregierung ist einfach diese Zerstrittenheit, das öffentliche Austragen von Konflikten. Ne? Also jetzt gestern wieder wurde ein neues Wirtschaftspapier von Christian Lindner veröffentlicht. Und dann hieß es dann irgendwie intern FDP, ja, das war eigentlich nur für eine kleine interne Runde gedacht. Und das wurde irgendwie jetzt geleakt. Also das, was da drin steht, das war für keine Runde. Und das war irgendwie professionell vorbereitete Diagramme und Charts. Und das war ganz bewusst rausgestochen worden. Und aber dieser Eindruck, der entsteht, ist einfach total toxisch und schlecht. Das zeugt nicht von guter Zusammenarbeit. Und mit Blick auf die Blockade, ich glaube, man kann auch gute Dinge, also man kann auch aus guten Gründen schlechte Dinge blockieren.
Ja.
Absolut. Aber ich habe nicht den Eindruck, auch gerade, wenn wir eben über die ganzen Erfolge gesprochen, dass jetzt die Bundesregierung jetzt jahrelang sich nur blockiert hat. Ich glaube, es gab durchaus Konflikte, einige davon sind auch öffentlich bekannt geworden. Aber bei vielen Dingen hat auch die Regierung in einem Strang gezogen und das ist auch etwas, was echt gut geklappt hat.
Ja, voll. Also das ist das ja nochmal so. Diese Regierung hat unheimlich viel vorangetrieben, was vorher eben versemmelt wurde, was gar nicht angegangen worden ist. Ne? Also das sind einfach Erfolge, die leider in missglückter Kommunikation untergegangen sind. Dann.
Ja, aber vielleicht resultierend aus den ganzen Streits und öffentlichen Debatten kann man ja als Bürger oder Bürgerin ableiten, die Grünen haben ihre Identität verloren, weil man hat so keinen klaren Handlungsweg quasi mehr erkennen können, sondern nur noch diese Streits und Uneinigkeiten öffentlich gesehen.
Also ich glaube, ja, man kriegt ja so wirklich von allen Seiten irgendwelche Vorwürfe, ne? Und sag ich mal so aus der wirklich ökologischen Richtung, vielleicht auch von den Altgrünen heißt es ja oft, die haben die Identität verloren. Aus anderen Richtungen heißt es ja, ihr habt ja gar keinen Realitätsbezug, ihr seid ja völlig auf anderen Sphären unterwegs und sowas. Und mir kam eben ein Zitat in den Kopf von Robert Habeck letztes Jahr auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe. Und da hat er auch gesagt, Mensch, ich kann es nicht mehr hören. Alle Leute sagen, ja, die Grünen, ihr müsst endlich in der Realität ankommen. Und dann hat er gesagt, naja, unsere Realität heißt halt Wirklichkeit, ne? Also was ist es denn für eine krasse Zeit? Wir haben eben über die ganzen Krisen gesprochen. Wer hatte denn sozusagen damit gerechnet oder war darauf vorbereitet, dass dann Russland die Ukraine überfällt? Naja, wir Grünen haben das schon kommen sehen. Wir haben auch jahrelang zuvor Nord Stream wirklich auch kritisiert als wirklich geopolitisch absolut schädliches Projekt. Und wer hat sozusagen jetzt auch letztlich auch die Schritte in die Hand genommen, was das ganze Thema Klimakrise angeht? Natürlich waren das wir. Und ob man jetzt sagt, naja, es ist total ideologisch oder nicht realitätsbezug oder ihr habt eure Werte verloren. Also das ist ja alles eine Frage der Betrachtung. Ich glaube, dazwischen abzuwägen und zu gucken, was sind denn wirklich die Kernelemente, für die wir stehen? Konsequenter Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, wirklich gelebter Fortschritt, progressive Politik. Da sehe ich schon, dass wir da wirklich auch vieles an diesen Versprechen eingelöst haben. Und zugleich, natürlich, schafft man nicht, gerade in der Koalition mit drei Partnern, schafft man nicht, alles umzusetzen. Deshalb würde ich nicht sagen, nein, also wir haben unsere Identität nicht verloren. Ich glaube, wir sind absolut darauf fokussiert, unsere Identität in dieser schwierigen, komplexen Zeit auch mit Politik zu leben zu erfüllen. Aber es ist einfach nicht einfach, gerade in so einer Konstellation wie die Ampel.
Da würde ich nur noch kurz ergänzen, dass man daran halt eben auch sieht, warum wir starke Grüne brauchen und dann vielleicht auch an der Stelle noch stärkere Grüne als bisher, weil es einfach darauf ankommt, welche Partner hat man noch an der Seite, und wenn man dann vielleicht auch Partner hat, wie man jetzt zum Beispiel gemerkt hat, wo es so ein bisschen schwierig geworden ist, da kommt es einfach drauf an. Wir haben zum Beispiel ja in Koblenz auch die letzten 5 Jahre total tolle progressive Politik machen können, und jetzt hat sich das nach der Kommunalwahl eben auch etwas verändert durch die Wahlergebnisse, und das ist einfach ein Unterschied, wenn man progressive Partner hat, dann kann man auch progressive Politik machen, und deswegen ist das auch wichtig für die kommenden Wahlen, dass wir starke Grüne im Bundestag haben.
Apropos starke Grüne im Bundestag, wir haben noch ein paar Vorteile, die sparen wir uns vielleicht für eine zweite Runde nachher auf, aber weg von all dem Negativen kommen wir doch mal zu was Positivem, nämlich zu euren Kandidaturen. Ihr beide wollt in den Deutschen Bundestag, und das natürlich für Koblenz oder für den Rhein-Hunsrück-Kreis und die entsprechenden Wahlkreise, aber auch für die Liste. Und wie kam es dazu, dass ihr, Kim, du das erste Mal, Julian, du das zweite Mal, euch dafür entschieden habt, ich möchte gerne dafür kandidieren?
Ja, also ich habe tatsächlich schon auch lange überlegt, wir hatten ja auch lange immer drüber gesprochen, Christopher, du und ich, ob ich das machen soll, jetzt auch so kurz nach der Kommunalwahl wieder quasi in den nächsten Wahlkampf auch einzusteigen, aber ich habe mich dann dafür auch entschieden, weil ich unbedingt was verändern möchte und unbedingt dazu beitragen möchte, dass wir grüne Ideen an die Menschen bringen und grüne Ideen umsetzen können. Und deswegen habe ich dann letztlich gesagt, okay, komm, ich mach das Direktmandat, und habe mich auch gefreut, dass dann so viel Unterstützung ja auch gekommen ist. Also wir hatten die Wahlversammlung ja auch schon, habe mich gefreut über die Unterstützung aus Koblenz, aber natürlich auch aus dem Rhein-Lahn-Kreis und Main-Koblenz, und glaube auch, dass wir in diesem Wahlkampf wieder gute, positiv konjunktierte Ideen nach vorne bringen können.
Ja, du hast es eben gesagt, Christopher, es ist jetzt meine zweite Kandidatur. Die erste war 2021. Und wie kam es dazu? Also ich hatte schon seit jeher, auch als junger Mensch, immer Interesse an bundespolitischen Themen. Also natürlich auch an Themen auf Landesebene, auf EU-Ebene. Aber der Bundestag, die Debatten des Bundestages, war das, was mich immer gefesselt hat. Wirklich, wo ich dachte, okay, Mensch, das macht total Spaß. Das sind wirklich die entscheidenden Debatten, die wir zu führen haben. Der Blick natürlich auf das ganze Gebiet der Bundesrepublik, aber auch der Blick nach außen, ne? Also auch über die auswärtige Politik, über die Verteidigungs- und Sicherheitsthemen. Das ist einfach sozusagen die umfassende politische Debatte, die mir im Herzen liegt, die mich fasziniert. Und ja, wie kam es dazu? Also tatsächlich war dann auch bei uns im Kreisverband, im Wahlkreis die Frage, es war so im Jahr 2020, wie sieht es denn aus, wie stellen wir uns auf in Richtung Bundestagswahl? Und erstmal gab es niemanden, der sonst auch irgendwie Interesse hat an der Kandidatur. Und dann geht das relativ schnell, dass man als junger Mensch auch mal in so eine Position kommt. Aber ich habe mir schon sehr, sehr gut überlegt und habe gesagt, ich möchte das machen. Damals war ich 27, das ist eine sehr, sehr junge Bundestagskandidatur, aber ich glaube...
Du bist jetzt noch jünger, oder? Ja, 25.
Ja, ja, Respekt. Sehr gut. Ja.
Nächstes Jahr bin ich dann 26 bei der Wahl.
Ja. Sehr gut gewonnen.
Noch jünger, sehr gut. Aber ich würde sagen, es war gar nicht zu jung, ne? Also auch da vielleicht da dran zu bleiben. Ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Alter, auch gerade um die junge Perspektive in den Wahlkampf einzubringen. Für uns Grüne insgesamt, aber auch gerade auch im Wahlkreis. Und das war damals ein gewisser Vertrauensvorschuss, den ich bekommen habe. Auch damals, ich komme aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis, dass auch die Landkreise Cochem, Zell und Bernkastel wirklich gesagt haben, wir unterstützen dich. Wurde damals, heute auch wieder einstimmig gewählt als Direktkandidat. Und das war eine ziemlich spannende Zeit, eben auch als junger Direktkandidat in so einem sehr, sehr ländlich, auch sehr, sehr konservativ geprägten Bundestagswahlkreis. Aber das war ein Wahlkampf, der wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich hatte auch die Möglichkeit, dazu kommen wir gleich nochmal, in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs zu sein, auch in anderen Wahlkreisen Veranstaltungen zu übernehmen für uns Grüne. Und das hat ja viel Spaß gemacht, ich habe es gesagt, es hat ja auch fast geklappt. Mhm. Ich bin ja wirklich sehr, sehr knapp leider 2021 nicht in den Deutschen Bundestag gekommen, bin seitdem erster Nachrücker für die Grünen Rheinland-Pfalz, und im Prinzip am Tag nach der Wahl, nachdem es klar war, es hat klappt nicht gereicht, habe ich natürlich jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt und habe gesagt, ich bleib dabei, ich mache weiter, ich bin in den Landesvorstand gegangen, habe mich programmatisch engagiert, bin jetzt immer stärker kommunalpolitisch aktiv und habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, nochmal zu kandidieren. Und das mache ich jetzt eben wieder im gleichen Wahlkreis als Direktkandidat, aber auch mit einem neuen Anlauf dann für die Bundestagsliste der Grünen Rheinland-Pfalz.
Und welche Themen bewegen euch in diesem Wahlkampf oder auch schon davor jetzt am meisten?
Also Julian hat es eben auch so ein bisschen angesprochen schon. Also ich finde es super wichtig, dass man gerade auch wieder junge Menschen in den Fokus stellt. Wir hatten ja auch von paar Monaten ein Interview zusammen zu jungen Menschen in der Politik und was junge Menschen im Moment bewegt. Und ich glaube, das ist was, wo wir sehr, sehr viel stärker nochmal hinschauen müssen und sehr, sehr viel mehr junge Menschen wieder mitnehmen müssen. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, also es, diese ganze These von alle jungen Menschen sind jetzt rechts oder sowas, das stimmt ja so auch nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass wir da unheimlich viel noch aufzuholen haben und gleichzeitig die Themen, die wir auch eben angesprochen haben, Klimaschutz und Klimaanpassung, da insbesondere bei mir halt Klimaanpassung, weil ich glaube, da müssen wir beim Baurecht noch unheimlich viel nachbessern, dass wir in den Kommunen, also bundesrechtlich müssen wir auf beim Baurecht was anpassen, dass wir in den Kommunen auch so mit unseren Flächen umgehen, dass das uns nicht gefährlich wird dem Klimawandel, weil es wirklich in den Fällen, wo ich auch jetzt schon arbeitstechnisch drin bin, es ist einfach gefährlich, was passiert, wenn wir so viel Regen auf einmal bekommen und wir dann einfach Hangrutschungen haben, die mal in Häuser, in Wohngebiete reingehen, und das müssen wir viel, viel mehr bundesgesetzlich auch regeln, weil das momentan echt bei den Kommunen liegt und dann halt manchmal auch Menschen in den Räten oder in den Verwaltungen sind, die halt nicht das als erste Priorität sehen und es manchmal auch nicht unbedingt wissen an der Stelle, ne? Also es ist ja auch nicht immer dann vorhersehbar gewesen oder sowas, und deswegen ist das einfach total wichtig, dass wir das auf Bundesebene angehen. Und dann das Thema Chancengleichheit liegt mir total am Herzen, dass bei uns alle Menschen unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, einfach die gleichen Chancen bei uns hat. Und das ist momentan leider noch nicht der Fall. Gerade zum Beispiel bei Frauen ist das noch nicht der Fall. Und wenn man sich zum Beispiel das Thema Gewalt gegen Frauen anguckt, ist das ein Thema, wo man noch sehr, sehr viel rechtlich auf Bundesebene machen muss. Zum Beispiel ist es momentan so, dass es strafmildernd ist, wenn häusliche Gewalt schon vor einem Femizid stattgefunden hat, weil die Rechtsprechung in Deutschland eben sagt, naja, aber vielleicht hätte die Frau ja ahnen können, dass sie auch
Anzeichen.
Ja, genau, dass sie irgendwann mal umgebracht wird. Total absurd, also richtig schlimm, dass das bei uns in Deutschland so ist. Und da gibt's halt eben auch deutlich andere Länder, die damit so viel besser umgehen, zum Beispiel Spanien oder auch skandinavische Länder. Und da sind wir auch im europäischen Vergleich einfach wirklich weit hinterher und müssen viel, viel machen. Und das sind so die Themen, die ich auch am liebsten angehen würde und die mir wirklich unter den Nägeln brennen.
Dann mache ich mal weiter. Also es gibt natürlich Themen, für die ich mich einfach schon seit Jahren bei uns Grün einsetze. Das ist alles voran der Themenkomplex Wirtschaft und Finanzen. Und ich glaube, wir sehen gerade auch mit dem grün geführten BMWK, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wie wichtig es ist, Klima und Wirtschaft zusammenzudenken und wie erfolgreich das auch sein kann. Also wir hatten ja die Ausbauzahlen bei den Erneuerbaren genannt. Auch das ist ja Wirtschaft. Ja, auch das sind ja sozusagen erfolgreiche Unternehmen, die sozusagen Hand in Hand gehen mit konsequentem Klimaschutz. Und ich könnte jetzt noch x weitere Beispiele geben aus meiner täglichen Arbeit mit Klimatechnologie-Startups, ob das Wärmepumpen sind im Industriebereich, Batteriespeicher etc., grüne Chemikalien. Aber ich will mal wirklich einen Punkt auf das Thema Finanzen legen. Nicht, um jetzt mal einen großen Rant über Christian Lindner zu machen und das Thema Schuldenbremse abzuarbeiten, aber
das,
wenn wir einfach sehen...
Das dürfte wahrscheinlich einer weiteren Podcast-Folge.
Da können wir eine ganze Folge zu aufnehmen über das Thema Schuldenbremse und was die FDP alles blockiert und falsch macht.
Lade ich nochmal ein.
Aber ich würde gerne mal den Akzent auf das Thema Steuern legen, weil wir haben einfach extrem viele politische Hebel beim ganzen Thema Steuern, und Steuergerechtigkeit zu schaffen wäre möglich durch ein paar Mechanismen. Es werden jetzt einige Debatten auf uns zukommen, auch wenn wir einfach uns die Situation in Deutschland anschauen, wie ist Wohlstand verteilt in diesem Land, ja, wie gerecht ist unsere Gesellschaft. Und da haben wir einfach Instrumente wie das Thema Erbschaftssteuer beispielsweise. Das ist seit Jahren ein Flickenteppich an Ausnahmeregelungen. Da hat das Bundesverfassungsgericht schon ganz klar geurteilt, das geht so nicht weiter, muss jetzt mal eine einheitliche Regelung getroffen werden. Das wird auf uns zukommen, und ich finde wirklich wichtig, dass wir diese Debatte führen, sie sachlich führen, ohne Schaum vom Mund. Es muss immer möglich sein, und es ist auch wichtig für uns als Gesellschaft, dass wir Aufstiegsperspektiven haben. Aber ich finde, ab einem gewissen Wohlstand, und das ist einfach bei den Superreichen der Fall, muss man sich auch stärker beteiligen als der Durchschnitt. Und da sehe ich einfach viel, viel Möglichkeiten mit Blick auf soziale Gerechtigkeit, aber auch für ökologische Gerechtigkeit. Also es werden nach wie vor rund über 30, 40 Milliarden pro Jahr ausgegeben für fossile Subventionen. Das ist beispielsweise eine niedrigere Besteuerung von Diesel oder von Kerosin. Also im Prinzip Geld, das wir nicht einnehmen und zugleich durch diese Vergünstigungen dem Klima schadet. Und da anzupacken, mal so eine wirklich umfassende Steuerreform anzugehen als Grüne, das ist wirklich ein Projekt, was ich total gern angehen würde. Zweiter Punkt ist das Thema Europa. Also es wird immer gesagt, die Europapolitik findet ja in Brüssel und Straßburg statt. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber gerade für uns Grüne, ich finde, wir sind die Europapartei, muss Europa auf allen Ebenen konsequent durchgedacht werden. Nicht nur in Brüssel und Straßburg, auch in Berlin, auch in den Landeshauptstädten wie Mainz und auch in der Kommune. Und das sehen wir bei Debatten wie beispielsweise der Migrationspolitik oder auch bei der Sicherheitspolitik, ja, dass wir jetzt Grenzkontrollen haben, ja. Das ist so ein Thema, was mich extrem aufregt, wo ich einfach finde, das ist so viel Symbolpolitik dabei, dass wir jetzt an den Grenzen als Rheinland-Pfälzerin, an den Grenzen zu Belgien, Frankreich und Luxemburg, da in diese Kontrollen rein müssen, wo wir einfach sehen, okay, das stört einfach dieses tägliche Zusammenleben, dieses Grenzübergreifende, wenn man dort studiert, seinen Ausbildungsplatz hat, dort arbeitet, das schränkt einfach auch die Freiheit Europas ein. Und dass jetzt sogar Zurückweisungen stattfinden, also wirklich auch Europarecht dort gebrochen wird, finde ich persönlich total schrecklich und habe mich jetzt auch deshalb entschieden, für unseren Landesparteitag im Dezember in Idar-Oberstein einen Antrag vorzubereiten, dass wir Grüne Rheinland-Pfalz uns klar gegen diese stationären Grenzkontrollen auch positionieren. Und der dritte Themenkomplex sind die ländlichen Räume. Uns Grünen wird ja immer so vorgehalten, wir sind so die städtische, akademische Partei und ich glaube, ein bisschen Wahrheit ist da auch dran. Wir sind natürlich dort stärker auch, haben bessere Wahlergebnisse, wo viele junge Menschen sind, die beispielsweise studieren. Aber ich glaube, wir Grüne haben auch extrem gute Antworten für die Herausforderungen im ländlichen Raum. Das sind Themen wie die Energiewende, die Mobilitätswende auch, aber auch das ganze Thema Landwirtschaft und Weinbau. Das sind letztlich auch Themen, die bei uns im Wahlkreis viele Menschen betreffen, auch persönlich durch ihren Alltag, durch ihren Beruf. Und da einfach zu zeigen, es gibt gute Antworten auf diese Herausforderungen. Das möchte ich machen. Das ist mir auch wichtig, das auf Landesebene und Bundesebene zu machen.
Eine Erzählung, die ja im Land so rumgeht und die von vielen, die davon gar keine Ahnung haben, geteilt wird, ist, Robert macht unsere Wirtschaft kaputt. Jetzt hast du ein bisschen mehr Ahnung als der allgemeine Durchschnitt, würde ich mal behaupten, von Thema Wirtschaft, Julian. Macht Robert unsere Wirtschaft kaputt? Das war eins der Vorurteile, das ich eben rausgelassen habe, aber an der Stelle passt es ja eigentlich ganz gut.
Okay, ich mache jetzt mal den Erklärbär. Also nein, der Robert Habeck macht nicht die Wirtschaft kaputt und er will auch übrigens gar keine Heizkessel aus den Kellern ausreißen. Also das sind alles Dinge, die... Ja, Mensch, ich habe das auch gelesen. Ich dachte echt so, wie kann das denn sein, der böse Robert? Aber nein, es ist ja völlig klar, dass hier echt eine Kampagne die nächste jagt und das fokussiert sich immer so ein bisschen auf die Grünen, die gerade in der ersten Reihe stehen. Wir hatten das im Wahlkampf 2021, als Annalena Baerbock alle möglichen Vorwürfe angelastet wurden und jetzt natürlich, auch wo absehbar ist, dass wir mit Robert Habeck in den Bundestagswahlkampf ziehen, fokussiert sich da echt die ganze Aufmerksamkeit drauf und es laufen Fake News da echt über alle möglichen Kanäle. Die Boulevardpresse gibt ihr Bestes, da auch, sag ich mal, ein bisschen zuzuspitzen. Und auf einer ganz sachlichen Ebene sehen wir natürlich, dass die Wirtschaft große Herausforderungen hat. Ja, wir haben strukturelle Herausforderungen, Dinge, die auch jahrzehntelang nicht angegangen wurden. Das Thema Digitalisierung, eine schwache Infrastruktur, also mangelnde Investitionen in die Infrastruktur, das ist ja nichts, was jetzt Robert Habeck verantwortet. Ja, da können wir gerne mal über Christian Lindners Rolle sprechen, auch mit dem ganzen Thema Investitionen. Aber es sind, wie gesagt, wirklich strukturelle Herausforderungen, das Thema Fachkräftemangel. Das ist eines, was sehr, sehr viele Unternehmen, gerade auch in Rheinland-Pfalz im Dienstleistungssektor, also beispielsweise in der Gastronomie, stark betrifft. Aber auch da, die Bundesregierung hat wirklich wichtige Schritte vorangebracht. Schädlich zum ganzen Thema Fachkräftemangel und vor allem der Fachkräftemigration ist ja eher, wenn wir diese Diskursverschiebung nach rechts haben, ne? Wie, sag ich mal, CDU und AfD wirklich auch propagieren, ja, alle Leute, die zu uns kommen, sind irgendwie schlechte Menschen. Das schadet ja unglaublich auch der Migration von Fachkräften. Ich habe wirklich auch Freunde aus dem Ausland, die sagen, ich komme nach Deutschland als Fachkräfte im IT-Bereich und die auch schockiert sind, wie sich der Diskurs verschoben hat. Aber nochmal zurückzukommen zum Vorwurf, nein, Robert Habeck zerstört nicht unsere Wirtschaft. Robert Habeck hat ganz, ganz wichtige Hebel umgesetzt mit dem BMWK. Das Wirtschaftsministerium, gerade unter dem Vorgänger Peter Altmaier, war eigentlich immer so ein Verwaltungsapparat. Ja, es hat eigentlich nie groß was umgesetzt für die Wirtschaft. Alle haben sich gefragt, was macht der eigentlich die ganze Zeit? Und jetzt sehen wir einfach, dass dieses BMWK zu einer Maschine geworden ist, wirklich zu einer Gesetzesmaschine, die wirklich so viel umgesetzt hat in den letzten 3 Jahren, dass es echt beeindruckend ist. Und deshalb, ich fasse zusammen, es ist eine schwierige Situation für die Wirtschaft. Wir haben komplexe Krisen, Herausforderungen, aber ich sehe einfach einen Wirtschaftsminister, der extrem fleißig ist und sein Bestes gibt, die Situation zu verbessern.
Und wer sich für Robert Habeck interessiert, der kann einer ganz lustigen Instagram-Seite folgen. Bündnis Robert Habeck, die habe ich von dir, Julian, empfohlen bekommen. NMV. Und seitdem bin ich Fan. Wirklich schwer lustig. Aber um nochmal auf eure Wahlkreise zurückzukommen, was sind denn für euch die wichtigsten Themen vor Ort und wie blickt ihr darauf?
Also so ein bisschen, was natürlich viel vor Ort, also es ist jetzt nicht nur ganz konkret bei uns vor Ort, aber der Klimawandel ist halt, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, bei uns in Rheinland-Pfalz schon extrem spürbar, aber halt auch extrem im Rheinland, weil unsere Region halt eben auch eine Region ist, die sich nochmal stärker erhitzt als andere Regionen in Deutschland und auch mit mehr Starkregenereignissen zu rechnen ist in unserer Region. Deswegen ist das auch ein Thema, was ich eben angesprochen habe mit Klimaanpassung, was wir hier bei uns vor Ort im Wahlkreis enorm vorantreiben müssen, aber auch Gesundheitsversorgung. Das haben wir in Koblenz, aber natürlich auch in Naststätten zum Beispiel mit den Krankenhäusern. Jetzt gab es ja auch die Reform auf Bundesebene nochmal und da hoffen wir natürlich auch, dass sich das entspannt langfristig, aber momentan ist die Situation mit der Gesundheitsversorgung natürlich extrem angespannt bei uns vor Ort. Aber auch zum Beispiel neue Bahnhaltepunkte in Fallendar und bei Koblenz sind da zum Beispiel so ein Thema. Aber ich glaube, viele Leute beschäftigen sich auch insgesamt mit der Situation im Moment. Also Wirtschaft, Gerechtigkeit und sowas, das ist schon nochmal so ein Thema, was wir, glaube ich, auch mehr in den Fokus ziehen müssen und was die Menschen bei uns vor Ort auch einfach total bewegt.
Ich hatte es eben schon gesagt, der Wahlkreis Mosel und Hunsrück ist recht ländlich geprägt. Es sind drei Landkreise, zumindest zweieinhalb Landkreise. Und ich kann das nur unterschreiben, was Kim gesagt hat, mit Blick auf das Rheinland. Also das Mittelrheintal ist einfach immens stark betroffen von der Klimaerwärmung. Das sind ganz, ganz spezifische Herausforderungen mit Blick auf die Situation vor Ort. Klimaanpassung, natürlich auch die Landwirtschaft, den Weinbau, was dort jetzt einfach zu tun ist und entsprechend einfach Vorsorge zu tun. Wir haben den Hunsrück, eine extrem waldreiche Region, auch sehr, sehr stark geprägt von Landwirtschaft. Das Moseltal wiederum ähnlich wie das Mittelrheintal, geprägt von Weinbau, von den Gewässerthematiken, auch rund um das Hochwasser natürlich. Das ist ja, sag ich mal, eine Situation, die die Menschen vor Ort kennen. Aber die Situation wird einfach immer dramatischer und auch, sag ich mal, schwerer zu planen in den letzten Jahren. Insofern ist es eine sehr, sehr komplexe Kombination aus Themen. Ich würde mal zusammenfassen, das Thema Daseinsvorsorge, auch von dir wurde das Thema Gesundheit genannt, ist einfach eines, was die Menschen gerade dort, wo die Strukturen nicht so stark sind, sehr, sehr stark beschäftigt. Die Frage, wie sieht meine Zukunft aus? Kann ich hier noch in 10, 20, in 50 Jahren gut leben? Wie wird es meinen Eltern mal geben, wenn sie Eltern ist? Oder haben meine zukünftigen Kinder vielleicht eine Perspektive hier in der Region? Das sind einfach Fragen und Themen, die viele Menschen gerade beschäftigen. Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf würde ich sagen, ich glaube, diese Kombination auf wirtschaftliche Situation, wirtschaftliche Lage, Rolle von Energie, Rolle von sozialer Gerechtigkeit, dieser Themenkomplex wird ziemlich prägend sein auf Bundesebene. Und ich denke, da müssen wir uns auch gut vorbereiten als Grüne.
Jetzt hast du das Thema Wahlkampf schon angesprochen, das wäre so dann meine nächste Frage gewesen. Wir kommen gerade aus einem Wahlkampf, Kommunalwahlkampf liegt noch gar nicht so weit zurück. Wir haben es alle noch im Kopf und vielleicht auch noch in den Knochen, weil wir viel unterwegs waren. Im Kommunalwahlkampf ist, glaube ich, so ja der Riesenvorteil, man macht dafür Wahlkampf, was man ja selbst irgendwie vor Ort auch zu verantworten hat, ja in der Kommune, in der Stadt, in dem Rat, in dem man vielleicht schon gesessen hat oder für den man irgendwie unterwegs ist. Jetzt steht uns ein Wahlkampf bevor, wo wir Dinge ja auch vertreten müssen, die jetzt in den letzten Jahren auch auf Regierungsebene passiert sind, wo wir eben nicht direkt beteiligt waren. Ist das für euch ein Nachteil im Wahlkampf oder wie blickt ihr generell auf das, was auf uns jetzt zukommt?
Gute Frage. Also ich glaube, es ist wichtig bei so einer Kandidatur, dass man sich breit aufstellt. Ne? Also ich glaube, die erste Aufgabe ist mal so ein bisschen, die erste Hausaufgabe als Kandidatin, als Kandidat ist erstmal so ein bisschen das Wahlprogramm zu lesen, mal zu schauen, okay, was sind denn unsere Überzeugungen, unsere Themen, aber ein bisschen die Bilanz zu schauen, was in den letzten Jahren passiert. Und ich glaube, man muss als Kandidatin nicht alles verteidigen, man muss nicht alles gut finden, man muss auch nicht die Ampel mega abfeiern, aber man sollte, glaube ich, ein gutes Verständnis dafür haben, was wirklich grüne Erfolge sind, was in den letzten Jahren gut gelaufen ist. Man sollte ein Gefühl haben für die Stimmung in der Bevölkerung, aber die Stimmung auch vor allem der eigenen Partei, was uns wichtig ist mit Blick auf die nächsten Jahre. Und da, glaube ich, für sich selbst ein Resümee zu ziehen, was sind meine Überzeugungen, was sind meine Kernbotschaften, meine Themen, wie ich in den Wahlkampf gehe vor Ort, das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, weil man kann das ja sehr individuell gestalten. Man kann sich hinsetzen und sagen, ich vertrete zwar die grüne Partei, ja, aber ich habe meine Themen und meine wichtigen Themen sind die folgenden. Also einmal spezielle Akzente reinzusetzen, auch wenn man gerade aus der Region kommt, weil man die Menschen kennt. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Möglichkeit, die man hat, weil gerade der Bundestagswahlkampf in dem Fall ja nochmal viel, viel stärker personenbezogen ist, als auch eine Kommunalwahl.
Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass das ein Nachteil ist. Also ich glaube, es wird noch was rauer tatsächlich von dem Gegenwind, zumindest momentan noch. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das nochmal ändert in dem Jahr, wenn wir noch ein Jahr haben, ungefähr. Dann glaube ich, ist da auch noch so ein bisschen Spielraum drin, was die Stimmung so ein bisschen angeht. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass es ein Nachteil ist, jetzt nur, weil man nicht alles vertreten kann, weil genauso könnte das ja kommunal auch gewesen sein, dass man irgendwie mal so eine Entscheidung hatte, wo man so sagt, ja, ist blöd gelaufen, oder dann könnte man das auch so sehen. Und auch kommunal waren ja auch Themen dabei, die ja auch nicht jeder in der Bevölkerung von uns abgefeiert hat oder sowas, wo man ja auch Rede und Antwort stellen musste und dann auch manchmal erklären musste. Und ich glaube, hier ist das ein bisschen größer vom Aufwand, Dinge zu erklären, weil halt eben diese Erfolge manchmal untergegangen sind. Aber wie Julian halt auch schon gesagt hat, es sind so viele Erfolge da, und jetzt gilt es halt, diese Erfolge auch den Menschen zu zeigen und zu präsentieren und auch wieder in den Fokus zu stellen, dass wir wirklich viele grüne Erfolge hatten und dass die Stimme, die wir bekommen haben, und auch das starke Mandat, wie wir in den Bundestag eingezogen sind, eben auch was gebracht hat. Und dass wir, wenn wir hoffentlich nochmal oder vielleicht sogar ein noch stärkeres, wenn wir noch stärkere Stimme im Bundestag sein können, dass das was bringt, dass wir für die Menschen und ihre Themen auch kämpfen.
Ein Bundestagswahlkampf wird ja auch wahrscheinlich für euch als DirektkandidatInnen ein sehr personenbezogener Wahlkampf. Deswegen wollen wir jetzt was über euch hören. Aber weil das immer ein bisschen blöd ist, über sich selber zu reden, lassen wir euch das gegenseitig machen. Also beschreibt doch gerne mal gegenseitig, was euch ausmacht und was den jeweils anderen zu einem guten Bundestagskandidaten oder einer guten Bundestagskandidatin macht.
Darf ich ausnahmsweise mal anfangen?
Ja, gerne.
Ich fange mal an, weil Kim, das ist ja deine erste Bundestagskandidatur. Und als ich mit dir darüber gesprochen habe, dass du kandidieren möchtest, vor einigen Monaten, habe ich mich total gefreut, weil du bist ja, sag ich mal, jetzt auch schon lange in Koblenz aktiv vor Ort, bist beruflich, politisch sozusagen in den Themen drin, aber auch super engagiert einfach in der Kommunalpolitik, bist jetzt Fraktionsvorsitzender im Koblenzer Stadtrat. Und ich glaube, wenn man so auf diesen Koblenzer Stadtrat schaut, auch mit den ganzen Persönlichkeiten und Themen, die dort debattiert werden, ist es einfach auch eine Aufgabe, vor der ich großen Respekt vor dir habe, dass du das machst und dass du das auch so erfolgreich machst. Und ich glaube, du bist eine großartige Kandidatin für diesen Wahlkreis, auch bist du eine großartige Kandidatin für die Grünen, Dankeschön. Weil du einfach für das stehst, was wir als Partei verkörpern möchten. Du bist unglaublich engagiert, du hast diese Überzeugungen, aber auch diese positive Ausstrahlung einfach, dass du etwas verändern möchtest. Das finde ich persönlich super authentisch, sympathisch, und deshalb freue ich mich total, dass du das machst, dass du jetzt auch gewählte Kandidatin hier bist, und freue mich auf den gemeinsamen Wahlkampf.
Ja, vielen Dank.
Am besten, Christoph, wenn du das schneidest, nachher so ein bisschen romantische Musik drunter.
Ja, ich habe mir tatsächlich auch super engagiert direkt aufgeschrieben, und ich weiß noch, das war eines der ersten Gespräche, was wir geführt haben. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, und da hast du so gesagt, ja, wenn man mich ausnutzen will, so, ich kann nie Nein sagen. So. Und genau so habe ich dich auch immer erlebt. Also dass egal bei welchem Thema du dich auch wirklich dann damit befasst und immer alles versuchst, also auch immer alles machst, ne? Und das bewundere ich auch an dir, dass du auch einmal alles aufnimmst und auch Themen irgendwie, die dann vielleicht nicht direkt deine sind, mitnimmst und dich dafür interessierst. Und ich glaube, das ist auch was einen guten Kandidaten ausmacht, dass du gut halt die Probleme von anderen mitnehmen kannst und auch die Probleme von den Menschen dann vor Ort mitnehmen kannst. Und deswegen glaube ich auch, dass du unglaublich wertvoll für deine Region bist, weil auf dem ländlichen Raum eben auch nochmal andere Dinge besprochen werden, wie jetzt bei uns in der Stadt und so. Und deswegen, finde ich, ist das total wichtig, wie du immer die Punkte von anderen Menschen mitnimmst und dich dafür dann auch einsetzt. Genau, ich freue mich auch auf den Wahlkampf mit dir.
Dankeschön. Ich glaube, wir können festhalten, wir haben vor allem hier bei uns im Norden von Rheinland-Pfalz, seid ihr nicht nur ihr zwei, sondern auch der Yannick Maas aus Rhein-Lahn und die Verena Irrenbass aus Ahrweiler, die auch kandidieren auf der Liste und auch im Direktmandat. Wir haben einfach super gute Kandidaten und Kandidatinnen, und ja, das ist einfach ein Riesenfund, was wir da reinwerfen als nördliche Kreisverbände, und mit euch zwei bin ich da mehr als happy und freue mich sehr, sehr drauf und kann all das nur bestätigen, was ihr da gerade formuliert habt. Aber werden wir noch mal ein bisschen inhaltlicher, und mit Blick auf die Zeit, wir sind, glaube ich, schon sehr, sehr gut weit in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie weit, aber schon
48 Minuten.
Ja, guck mal, dann haben wir noch ein bisschen. Wobei die letzten Folgen bei euch sind immer ein bisschen kürzer geworden. Ne? Das heißt, ihr seid ein bisschen prägnanter. Ich rede mal
ja,
zu viel.
Ja, wir haben uns entschieden, wenn das so eine Stunde ist, dann ist auch erstmal ein Commitment, das halt
ja, anzumachen. Von der Entscheidung wusste ich nichts.
Du musst auch die Geschwindigkeit hochstellen.
Das mache ich, mach ich auch immer tatsächlich.
Echt, das kann ich, kann ich gar nicht
leiden. Mein Freund ärgert sich immer. Der sagt dann immer so, das kann doch niemand mehr anhören.
Ja, ist und auch so. Ich finde das total effizient.
Ja, das ist auch hier die perfekte Geschwindigkeit. Wir haben ja tatsächlich angefangen im Corona-Jahr von der Uni, weil wir hatten unsere Hochschule dann auf YouTube so die Videos und ich war dann immer so, okay, ich mache auf doppelte Geschwindigkeit. Dann habe ich die Stunde in einer halben Stunde gemacht und das hat so perfekt geklappt und dann habe ich das jetzt auch mit Podcasts und allem immer.
Wenn meine Frau WhatsApp-Sprachnachrichten auf doppelter Geschwindigkeit, da kriege ich zu viel.
Oh, das mache ich immer.
Da, nee, da kriege ich Aggression.
Ich bin so froh, dass es das gibt.
Ja, ich auch, weil ich denke immer so, mein Gott, diese Pause. Wenn man auf doppelte Geschwindigkeit hat, hat man keine Pause. Aber mein Freund hat das auch immer. Der sagt immer, wie kannst du das, wie verstehst du das überhaupt?
Ja. Wir wollten uns beeilen, ne?
Ach ja, genau. Deswegen, wir geben euch Satzanfänge und ihr beantwortet oder ihr führt die bitte weiter und zwar sehr kurz und prägnant. Und der erste ist Julian. Die Grünen sind
in meinen Augen die einzige Partei, die einen klaren Blick auf die großen Herausforderungen unserer Zeit hat und entsprechend auch handelt.
Ich habe es ähnlich gemacht. Die Grünen sind die Partei, die Klimaschutz, Wirtschaft und soziale Fragen gemeinsam denken.
Das ist schön.
Klimaschutz ist
Menschenschutz.
Menschheitsaufgabe.
Migration.
Brauchen wir.
Gibt es, seitdem es Menschen gibt und ist Teil unseres Alltages.
Unsere Demokratie.
Ist nicht selbstverständlich und braucht uns gerade alle.
Wird so stark bedroht wie lange nicht mehr.
Als Bundestagsabgeordnete würde ich als erstes
mich für feministische Themen einsetzen.
Eine umfassende sozial-ökologische Steuerreform anstoßen.
Die AfD.
Sollte verboten werden, weil es eine rechtsextreme Partei ist. Und ich habe, glaube ich, zweimal als erstes geantwortet. Tut mir leid, Julian.
Ich habe geschrieben, die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie und volle Zustimmung zum Verbot.
Auf die nächsten Wochen und Monate
freue ich mich. Mal schauen, ob die Ampel hält und wann der Wahlkampf dann startet.
Ich freue mich auch ganz besonders auf die nächsten Monate und auf viele spannende Veranstaltungen. Und Julian und ich haben ja auch schon ein bisschen was wir noch planen dann.
Worauf freut euch am meisten, wenn jetzt Wahlkampf wieder so richtig, oder das heißt richtig losgeht, je nachdem man wie, ob die Ampel hält oder nicht, ist ja erst in einem Jahr dann die Wahl. Das heißt, der richtige Wahlkampf geht dann noch irgendwie erst im Sommer los. Aber was macht euch Freude am Wahlkampf?
Also mir macht tatsächlich Freude am Wahlkampf, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, viele Punkte mitzunehmen und dann, also die Veranstaltungen machen auch immer total viel Spaß, aber ich finde immer dieses, wenn man wieder nah an den Menschen ist und die Sachen mitnehmen kann, ich finde, das gibt einem immer total viel. Auch, also da gibt es dann Kritik und dann gibt es manche Menschen, die sich einfach nur freuen, dass man genau diese Themen vertritt und genau diese Themen anbringen möchte auch. Aber mir gibt das immer total viel, dann wieder vor Ort zu sein und viele Menschen zu sprechen und zu erreichen mit den Themen und den Botschaften, die man irgendwie senden will.
Kann ich mich nur anschließen. Der Wahlkampf ist ja auch immer eine Zeit, wo man sich bewusst auch Zeit nimmt, um solche Gespräche zu führen, die man vielleicht im Alltag immer nur mal zwischendurch hat, wenn man einkaufen geht, wenn man Leute eben trifft und sich über Politik unterhält oder mal einen Stand hat am Wochenende. Aber im Wahlkampf, so war es zumindest beim letzten Mal, nimmt man sich ja wirklich viel Zeit. Ich habe mir damals 2021 berufliche Auszeit genommen, wirklich 6 Wochen lang jeden Tag Wahlkampf gemacht. Und in dieser Zeit hat man unglaublich viele Gespräche und man trifft so spannende Leute und man denkt, hey, ich hätte dich jetzt im Alltag wahrscheinlich gar nicht kennengelernt, aber diese Punkte, die du mitgegeben hast, die sind total wichtig für unsere Politik, aber auch für meine, sag ich mal, Gespräche, die ich jetzt weiterführe, für die Dinge, die ich intern vorantreibe bei den Grünen. Und du hast ja gerade gesagt, Kim, diese Gespräche machen einfach Spaß, das ist einfach eine schöne Sache, auch gerade das Zwischenmenschliche. Ich denke immer an eine bestimmte Sache zurück und das ist immer in der Wahlkampfzeit auf Marktständen zu sein. Auf Marktständen zu sein, vor allem bei Sommerwahlkämpfen, weil da gibt es nämlich Sonnenblumen. Und dann morgens um 9 Uhr auf dem Wochenmarkt im Hunsrück Sonnenblumen verteilen. Die Leute freuen sich unglaublich über Sonnenblumen. Es macht einfach Spaß, eine schöne Sache, man hat tolle Gespräche.
Das ist wie bei uns das Frühstück, das PendlerInnen-Frühstück, wo wir dann so um 6 Uhr...
Aber das ist immer zu früh.
Das ist wirklich brutal.
Ja, aber ich bin jedes Mal war ich dabei jetzt. Ja. Ne? Also ich bin immer dabei. Immer mit beim Aufbau schon um 6 Uhr.
Wow, ja. Was gibt es Dinge, wo ihr gar keine Lust drauf habt oder wo ihr sagt, boah, da habe ich sogar Angst vor oder das bräuchte ich jetzt nicht?
Es gibt eine Sache, es ist jedes Mal so, ich denke so, gar keinen Bock, wenn es ansteht, das ist Haustürwahlkampf. Und echt? Sobald da mal 2, 3 Türen rum sind, denke ich mir so, ja, macht doch eigentlich richtig Spaß. Ja. Aber es ist immer das Gleiche, bevor es losgeht, denke ich mir so, eigentlich gar nicht so Lust, und so da jetzt zu klingeln, mal gucken, wie die reagieren. Aber dann hast du mal so 2, 3, 4 Türen gemacht und dann merkst du, das ist eigentlich total cool, die Leute freuen sich, wenn man nett ist.
Also wir haben ja in Koblenz bei der Kommunalwahl das erste Mal Haustürwahlkampf gemacht und ich fand's total cool, ne?
Ja, ich fand's auch cool.
Also wir haben es ja auch gemeinsam gemacht, ja, ne? Und ich fand, die Leute waren so richtig happy, fanden das richtig cool, dass man so vorbeigekommen ist und denen die Sachen gebracht hat.
Der Großteil.
Ja, so manche so, ich jag dich runter. Aber nee, der Großteil war schon wirklich richtig happy und da merkt man auch, also man merkt auch, die Stimmung ist dann auch gar nicht so schlecht, wie man manchmal denkt.
Ja.
Und das fand ich einfach super cool an der Stelle. Und deswegen, ich weiß nicht, ich freue mich nicht, falls der Wind irgendwie so rau wird, dass man noch mehr Beleidigungen und was weiß ich bekommt. Aber darüber freut sich ja niemand. Aber ansonsten freue ich mich eigentlich auf alles.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Ihr zwei kandidiert ja nicht nur als DirektkandidatInnen, sondern auch auf unserer rheinland-pfälzischen Liste. Könnt ihr das System einmal erklären und wo da vielleicht Unterschiede zu einem Kommunal- oder Landtagswahlkampf liegen? Liste, nicht Wahlkampf.
Ja, gerne. Also es ist ja grundsätzlich so, dass auch wir Parteien immer Listen aufstellen. Bei Bundestagswahlen ist es eben auch so, dass wir sozusagen für die entsprechende Bundestagswahl dann als Landesverband eine Liste aufstellen. Das heißt, es gibt eine rheinland-pfälzische Liste der Grünen. Und letztes Mal war es so, wir haben 15 Plätze aufgestellt. Das entspricht der Anzahl an Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz für die Bundestagswahl. Und diese Bundestagsliste wird auf unserer Landesdelegiertenkonferenz, dem Grünen Landesparteitag, aufgestellt. Das heißt, die Delegierten der jeweiligen Kreisverbände können mitentscheiden, wer auf welchen Listenplatz kommt. Man bewirbt sich vorab oder auch eben spontan vor Ort und dann wird letztlich gewotet und geguckt, wer kommt auf welchen Listenplatz. Wir fangen bei 1 an und enden mit dem letzten Listenplatz und dementsprechend wird dann die Liste aufgestellt, selbstverständlich quotiert bei uns Grünen. Und wir versuchen natürlich das Land in seiner Gänze gut zu präsentieren mit einer Vielfalt an Themen und Persönlichkeiten und ich bin optimistisch, dass uns das auch diesmal wieder gelingen wird.
Ja. Da habe ich jetzt nichts zu ergänzen.
Dann vielleicht noch kurz, wir müssen ja auch immer ein bisschen drüber nachdenken, wer hört unseren Podcast und wie viel Erfahrung oder auch Auseinandersetzung mit Politik. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen jetzt dem Direktmandat und diesem Listenplatz oder halt was hat das später mit den Stimmen zu tun?
Soll ich das machen? Dann würde ich so beschreiben, also wir haben ja 2 Stimmen, anders wie bei der Kommunalwahl, da haben wir ja 56 in Koblenz gehabt und in Main-Koblenz und Rhein-Lahn, da hat man ja ganz verschiedene Dinge auch noch gewählt, mit dem Kreistag, mit dem Stadtrat oder Verbandsgemeinderat noch. Und bei der Bundestagswahl hat man 2 Stimmen und bei der Erststimme geht es um das Direktmandat. Also da wählt man dann quasi eine Person aus dem Wahlkreis von verschiedenen Parteien. Da sind wir dann halt jeweils die DirektkandidatInnen für die Grünen und dann stellen halt die CDU, die SPD und auch noch ein paar andere Parteien immer eine andere Person noch auf. Und dann kommt es da halt drauf an, wer bekommt quasi die meisten Stimmen und gewinnt das Direktmandat insgesamt und quasi vor der Reform quasi, die ja jetzt, also die Reform vom Wahlrecht auch nochmal war es so, dass man dann automatisch in den Bundestag eingezogen ist, weil man dann quasi als Direktkandidat in den Bundestag eingezogen ist. Und bei der Zweitstimme ist es so, dass man quasi eine Partei wählt und das ist dann halt ganz normal, diese wie halt eine Listenstimme, dass man dann halt prozentual guckt, wie viel Prozent bekommt denn diese Partei. Und jetzt seit dieser Wahlreform ist es nämlich so, dass man dann halt guckt, wenn zum Beispiel, also bei uns passiert das relativ selten, würde ich jetzt mal sagen, dass wir mehr Direktkandidierende haben, die das Direktmandat gewonnen haben, als wir eigentlich Prozent als Partei bekommen haben.
Jetzt wird's kompliziert.
Genau, jetzt wird's kompliziert. Aber bei uns, für uns Grüne ist das meistens nicht so relevant. Das könnte bei der CDU oder sowas passieren.
Naja, außer ihr zwei holt das Direktmandat, dann wird's schon wieder spannend.
Let's go. Ja, ja. Aber obwohl, also auch dann würde man ja vermutlich sagen, also wir haben dann trotzdem haben wir hoffentlich mal mehr Prozent noch als nur 2 Menschen. Also Genau. Dann ist es auf jeden Fall so, dass dann nicht mehr alle einziehen, die dieses Direktmandat gewonnen haben, sondern nur noch die Menschen, die quasi am stärksten eingezogen sind, bis zu dieser prozentualen
Stärke. Ich würde vorschlagen, wir machen kurz vor der Wahl nochmal so einen Erklärbär-Podcast zum Thema ja. Wahlprozess und wie man das alles macht. Haben wir bei der Kommunalwahl ja auch gemacht. Ich glaube, das war ganz gut. Aber es kam gerade schon raus, es ist auch irgendwie bedeutsam, wo auf dieser Liste man steht, weil das spielt am Ende dann die Rolle, ob man reinkommt oder nicht. Wisst ihr zwar denn schon, wo ihr auf dieser Liste kandidieren möchtet?
Ja, ich habe mich entschieden. Ich werde auf der nächsten Bundestagsliste für Listenplatz 2 antreten. Ich kann jetzt zum zweiten Mal, das hatte ich eben gesagt, letztes Mal war ich 2021 auf Platz 6 unserer Landesliste zur Bundestagswahl. Bin sehr knapp nicht reingekommen, was schade ist, aber ich habe umso intensiver die letzten 3 Jahre die Bundespolitik verfolgt und mich seitdem eben auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, aber auch in Bundesarbeitsgemeinschaften eingebracht. Ich glaube, wir Grüne sind gerade in einer sehr ziemlich entscheidenden Zeit. Es ist eine Zeit der Krisen, es ist eine Zeit der Herausforderungen und ich glaube, wir Grüne müssen auch überlegen, wie stellen wir uns jetzt auf für die Zukunft. Und ich möchte auch gerne ein Angebot machen für einen Neuanfang, für einen personellen Neuanfang und mich da ganz klar mit meinen fachlichen Stärken einbringen. Ich habe es eben genannt, das sind die Themen Wirtschaft, Finanzen mit einem ganz, ganz starken Klimabezug. Es ist das Thema Europa, es sind die Perspektiven des ländlichen Raums und gerade auch die Perspektiven junger Menschen im ländlichen Raum. Ich glaube, wir Grüne brauchen solche Angebote einfach auch, um landesweit in allen Ecken anzukommen, um sozusagen diese Perspektiven auch aufgreifen zu können und entsprechende Lösungen zu formulieren für diese alltäglichen Herausforderungen. Dafür möchte ich gerne meinen Beitrag leisten und auch das möchte ich sagen, aus unserer Region heraus ist es, glaube ich, total wichtig, dass das Rheinland, dass der Norden, dass diese Ecke des Landes auch wirklich präsentiert ist im Bundestag. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Wir haben sozusagen nur Abgeordnete aus den anderen Ecken des Landes. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir auch hier laut werden als Region, dass wir unsere Themen einbringen. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht einfach nur ein lokaler Abgeordneter für meinen Wahlkreis sein, sondern ich möchte wirklich ein Bundestagsabgeordneter für ganz Rheinland-Pfalz sein, aber insbesondere auch für die Kreisverbände, für die Menschen hier in unserer Region im Norden.
Jetzt muss man wissen, da wir ja quotieren unsere Plätze, ist Platz 2 quasi der Spitzenplatz oder der Spitzenkandidat für die offenen Plätze oder eben dann auch für die männlichen Bewerber, die nur da kandidieren wollen. Ist das ein besonderer Platz oder klar ist es ein besonderer Platz, aber im Hinblick auf den Wahlkampf ändert sich dadurch der Wahlkampf, den man macht?
Ja, durchaus. Also der Anspruch ist natürlich für die Spitzenkandidierenden, dass sie im ganzen Land präsent sind. Also nicht nur im eigenen Wahlkreis, sondern wirklich auch in allen Ecken von Rheinland-Pfalz unterwegs sind, Veranstaltungen machen, mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist eine Aufgabe oder eine Möglichkeit, auf die ich total viel Lust habe. Also wirklich zu sagen, ich bin jetzt nicht nur der lokale Bundestagskandidat hier für Mittelrhein, Mosel und Hunsrück, sondern auch wirklich ins Ahrtal zu fahren, in die Westpfalz, in die Südpfalz, in alle entlegenen Ecken wirklich auch präsent zu sein, zu sagen, wir sind eben nicht nur die Großstadtpartei, wir sind überall vor Ort, da habe ich total Lust drauf, ich will mir wirklich auch Zeit dafür nehmen, bin auch bereit, da schon beruflich auch zurückzustecken und zu sagen, okay, ich habe jetzt mal 3 Monate Vollzeit Wahlkampfzeit, das will ich machen, weil ich glaube, das ist einfach auch ein gewisses Commitment, was man hat mit dieser Verantwortung, dann eines sicheren Listenplatzes 2 und das möchte ich entsprechend auch einlösen und wirklich auch der bestmögliche Kandidat in dieser Rolle sein.
Ist aber wahrscheinlich auch herausfordernd, weil man dann nicht nur so ja ein Thema hat, sein Thema, was er vorantreiben kann, sondern ja. Man müsste wahrscheinlich überall ganz gut aufgestellt sein.
Definitiv. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man als Kandidatin oder Kandidat einen Überblick haben über alle Politikfelder, vor allem dort, wo wir Grüne in der Regierungsverantwortung sind oder wo es aktuelle Debatten gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch gerade in dieser Position der vorderen Listenplätze einfach auch ein starkes Tableau zu haben, einen guten Überblick zu haben, auch zu Themen, wo man vielleicht jetzt nicht so im Detail drin ist, weil man nicht in dem entsprechenden Feld arbeitet oder politische Vorerfahrung hat. Aber sich da reinzufuchsen und reinzuarbeiten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe da sehr viel Lust drauf. Ich habe das natürlich auch schon mal gemacht für den letzten Wahlkampf, wo ich ja auch außerhalb des eigenen Bundestagswahlkreises aktiv war. Es hat mir viel Spaß gemacht und deshalb würde ich das gerne machen, diesmal mit einer größeren Aufgabe und Rolle.
Dabei hilft wahrscheinlich auch, dass du die letzten Jahre so extrem aktiv warst im ganzen Landesverband und darüber mal reinblicken konntest und in unterschiedlichen Feldern unterwegs warst, ob auch in den LAGen oder sonst was. Also ich finde das eine super tolle Nachricht, dass du auf 2 kandidierst, unser Spitzenkandidat werden möchtest. Und ich habe dir das schon privat gesagt, aber an der Stelle auch nochmal gerne öffentlich unsere Unterstützung. Hast du 100% dafür.
Danke.
Und wir tun alles dafür, dass das auch funktioniert.
Herzlichen Dank.
Von mir auch.
Ebenso. Schließen wir uns alle mal an.
Ja, und Kim, auf welchem Platz willst du kandidieren und warum ist das für dich was ganz Besonderes?
Also ich möchte gern auf dem Listenplatz 7 kandidieren, weil ich auch gerne sichtbar auf dieser Liste vertreten sein möchte, auch mit den Themen, für die ich antrete, weil auch da muss man sagen, also meine Themen Feminismus, Chancengleichheit, Klimaanpassung, also Klimaschutz, haben schon viele mit bei sich auch drin. Ist auch keine Überraschung bei einer grünen Liste, dass viele Menschen sich für Klimaschutz interessieren. Aber gerade mit meinem beruflichen Background, mit Klimaanpassung und feministischen Themen ist das schon so, dass ich, glaube ich, auch nochmal von den Themen so ein bisschen heraussteche und würde da auf jeden Fall gerne halt sichtbar vertreten sein. Und dann ist es mir halt, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, auch wichtig, dass man eine junge weibliche Perspektive vorne mit dabei hat. Ich meine, die Chancen sind jetzt auch nicht so schlecht, ehrlicherweise auch, was andere Menschen angeht. Wir werden viele tolle Perspektiven dabei haben auf dieser Liste und darauf freue ich mich auch ganz besonders.
Und inwieweit würde so ein höherer Listenplatz den Wahlkampf verändern?
Also ich glaube, das würde natürlich dazu, also wenn man jetzt so einen Listenplatz hat, 1, 2, 3, 4, auf die vorderen Listenplätze schaut, ist es ja natürlich de facto so, dass man viel mehr außerhalb des eigenen Wahlkreises unterwegs ist. Aber es kann auch durchaus, letztes Mal war ich ja Listenplatz 6, kann auch dann schon passieren, dass man mal sagt, hey, ich spring mal für dich ein, ich fahre mal in die Eifel, ich fahre mal in den Westerwald und mache da einen Termin. Aber natürlich, desto exponierter man ist, desto höher man auch sozusagen auf der Liste dann platziert ist, desto stärker ist diese Rolle auch. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach auch mit einem guten Listenplatz im Rücken in den Wahlkampf vor Ort zu gehen, in die Direktkandidatur. Das gibt natürlich ein gewisses Signal auch an die anderen MitbewerberInnen in diesem Wahlkreis zu sagen, hey, wow, deine Partei unterstützt dich, deine Partei hat Vertrauen in dich und hat dir einen guten Listenplatz gegeben. Deshalb glaube ich, ist es auch ein wichtiges Signal, wo die Partei einer Kandidatin oder einem Kandidaten den Rücken stärken kann.
Ich glaube auch an der Stelle, jetzt kann ich vor allem für Koblenz sprechen, weil ich gar nicht so genau weiß, Julian, wer gegen dich antritt in deinem Wahlkreis, aber Kim, weiß ich das. Und es ist einfach ein unfassbar gutes Angebot, was wir den Wählerinnen und Wählern hier machen mit dir. Eine junge Frau, eine starke Frau, die eben auch für starke Frauen eintritt, für Themen eintritt, die eben nicht besetzt werden durch andere hier, die sich ja eben um andere Dinge kümmern, aber nicht um starke Frauen. Und auch mal diese Perspektive eines jungen Menschen und überhaupt eine Frau, ich glaube, du wirst auch die einzige Frau sein hier in diesem Wahlkreis, das hat bei der Kommunalwahl schon, oder hat sich gezeigt, dass das wichtig ist, dass auch dieses Angebot gemacht wird. Und ich glaube, dass das die 100% richtige Entscheidung war, dich in dieses Rennen zu schicken. Und ich freue mich sehr auf diesen Wahlkampf, muss ich sagen.
Vielen, vielen Dank. Aber ja, also ich bin die Situation in Koblenz ja schon gewöhnt, quasi als einzige Frau dann mit einer Spitzenkandidatur oder halt eine Kandidatur jetzt für den Bundestag. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch überraschenderweise irgendwo eine Frau dazu. Ich würde mich freuen. Aber bei den Spitzenkandidaturen für die Kommunalwahl war ich das ja auch schon gewöhnt. Ich finde es immer sehr schade tatsächlich, dass dann wirklich keine einzige Frau so in der gleichen Rolle ist. Und dann zum Beispiel die Podien sind dann auch immer so halt sehr männlich besetzt und ich. aber naja, so ist das nun mal. Aber ich glaube auch, dass das ein wichtiges Angebot ist und auch ein Angebot von für uns ist das auch wichtig, dass wir diese Perspektiven auch in den Vordergrund stellen. Mhm. Und da bin ich auch dankbar, dass unsere Partei mir immer so viel Unterstützung gezeigt hat.
Apropos Unterstützung, ihr seid ja dann quasi Nachbarwahlkreise da. Ich habe eben von Yannick noch erzählt und von Verena, die in anderen Wahlkreisen auch aus dem Norden unterwegs sind. Auch im Norden unterstützen wir uns ja gegenseitig. Ihr auch dann in eurem Wahlkampf. Wie sind da eure Planungen?
Also wir sind gerade ja an einer Veranstaltung mit der Grünen Jugend dran. Die planen wir gleich nochmal ein bisschen weiter.
Die freut sich und schon.
Genau. Und dann insgesamt haben wir ja so ein bisschen geguckt, wo haben wir Themenüberschneidungen. Das ist ja dann Klimaschutz, Klimaanpassung und sowas, wo wir auch drüber sprechen wollen. Aber auch zum Beispiel die Rolle der Wirtschaft kann man ja auch unter der Perspektive von welche Menschen werden berücksichtigt in der Wirtschaft, Frauen in Führungspositionen und sowas, wie erfolgreich macht sowas auch eine Wirtschaft betrachten. Und da sind Julian und ich ja auch immer im Austausch und planen auf jeden Fall noch ein paar Sachen.
Ganz genau. Und du hast ja eben gesagt, also wir haben ja wirklich benachbarte Wahlkreise und diese Grenze, die zieht sich ja total lang. Also wir haben das am Mittelrhein sozusagen, du bist ja Kandidatin auf der anderen Rheinseite für die VG Lorelei bis an die hessische Grenze. Also die Hälfte des Mittelrheintals ist quasi auf der einen Seite dein Wahlkreis, auf der anderen Seite mein Wahlkreis, dann wiederum Richtung Hunsrück, Richtung Mosel. Gibt es einfach viele angrenzende Themen natürlich auch. Und da einfach hinzugehen, zu schauen, was sind denn die lokalen Themen vor Ort? Was betrifft die Menschen? Ist das ein Mobilitätsthema, ne? Rheinquerung zum Beispiel? Wie sieht es aus mit den Fähren? Das Thema Weinbau. Da kann man, glaube ich, einfach viel gemeinsam machen. Ich freue mich da total drauf und glaube, da fällt uns auch noch die ein oder andere gute Idee ein.
Und was kommt insgesamt in den nächsten Wochen und Monaten auf euch zu und worauf freut ihr euch da vielleicht am meisten?
Ja, jetzt als allererstes dann erstmal der Landesparteitag, wo dann die Listenaufstellung ist und dann fängt es eigentlich, also es ist ja, wie Julian sagt, so ein bisschen bricht die Ampel, hält die Ampel, ne? Also so ein bisschen eine Zeitfrage, wie schnell man dann doch in den konkreten heißen Wahlkampf kommt. Aber insgesamt sind auf jeden Fall jetzt schon viele Planungen, die auch ins nächste Jahr reingehen.
Absolut. Same here. gerade natürlich viel zu tun mit Blick auf den Landesparteitag. Ne? Wenn man sagt, man möchte auf Listenplatz 2 gehen, man möchte auf einen guten, aussichtsreichen Listenplatz kandidieren, dann muss man es entsprechend vorbereiten. Ich bin aktuell schon viel unterwegs in Rheinland-Pfalz, mache mit verschiedenen Kreisverbänden Veranstaltungen, mache natürlich viele, viele Termine einfach vor Ort, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, für viele Telefonate. Das ist eine zeitintensive Sache und die wird auch noch bis zur LDV weitergehen. Aber auch das ist etwas, was echt letztlich am Ende des Tages viel Spaß macht, wenn man natürlich dadurch einfach mal tolle Perspektiven mitbekommt aus den einzelnen Regionen. Ich war jetzt Anfang der Woche in Kaiserslautern gewesen, habe mit vielen Menschen aus der Region gesprochen, nicht nur aus der Stadt, auch aus dem Landkreis Kaiserslautern, den angrenzenden Landkreisen Kusel beispielsweise, und nochmal deren Perspektiven aufzugreifen, wie deren Lebensrealität, auch letztlich die Herausforderung vor Ort aussehen. Das ist total wertvoll für die eigene politische Arbeit und das macht mir gerade viel Spaß, einfach unterwegs zu sein und diese ganzen Dinge aufzugreifen.
Ich glaube aber, es macht ja auch so viel Spaß. Ich bin ja auch ein bisschen in Kontakt mit anderen Kreisverbänden, weil es so viel positives Feedback gibt. Also was ich so höre, ist ja schon eine Kandidatur, die jetzt von dir auch kommt oder von euch beiden kommt, die sehr wohlwollend aufgenommen wird und die da natürlich auch sehr viel Unterstützung findet und dann macht das natürlich auch mehr Spaß.
Und man merkt doch immer wieder, dass wir einfach tolle Menschen auch in der Partei haben. Das, ja. Also ich glaube, ich wäre in einer anderen Partei, würde ich mich ganz schlimm fühlen, weil die nicht immer so tolle Menschen haben,
wie wir. Haben wir. Also ich freue mich wirklich, nee, auf diese LDV. Leni kann ja nicht, die hat ja Besseres vor.
Wer ist also dann? Meine Oma hat was zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Ja, ich sage halt, du setzt deine Prioritäten komisch. Nein, aber ich freue mich sehr auf diesen Dezember. Wie guckt ihr drauf? Ist natürlich für euch persönlich nochmal anders, aber freut ihr euch oder ist er so aufgeregt oder ist so kritisch?
Aufgeregt und Freude zugleich, würde ich sagen.
Ja, also ähnlich. Also natürlich bin ich aufgeregt, ist ja völlig klar. Es geht um viel. Da hängt auch einiges dran, was die persönliche Zukunft angeht oder zumindest mal die Zukunftsplanungen und mögliche Szenarien. Aber zugleich freue ich mich drauf. Ich freue mich auf den Wahlkampf unglaublich. Aber auch das in aller Offenheit. Es gibt dazwischen noch eine kleine Weihnachtspause und auch da nochmal ein bisschen die Zeit zu nutzen, die besinnliche Jahreszeiten auf den einen oder anderen Weihnachtsmarkt zu gehen. Auch da muss ich ehrlich sein, freue ich mich drauf, bevor es dann ins anstrengende Wahlkampfjahr geht.
Aber nicht, dass ihr dann, also es ist ja, die LDV geht samstags los und freitags trifft man sich dann trotzdem ja schon in Idar-Oberstein, geht man schon ins Eckstein oder wo man sich dann eben trifft. Da
gibt es auch einen Weihnachtsmarkt.
Aber nicht, dass ihr dann dieses Mal um 10 Uhr sagt, ich gehe schlafen, weil morgen ist wichtig. Also es muss schon ein bisschen länger gehen.
Na gut.
Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird.
In diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke, dass ihr heute hier wart.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Danke, Leni.
Wir hören uns bald wieder.